Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, mein Name ist Jasmin Fromm und herzlich willkommen hier bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück über ihren Fach- und Arbeitsbereich. Und bei diesem Gespräch, da lernen wir dann gemeinsam Neues über die jeweiligen Bereiche und natürlich auch über die Gäste persönlich. Für diese Folge habe ich mich mit Professor Dr. Michael Winking zusammengesetzt. Er ist Neurochirurg und arbeitet im Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Osnabrück. Das Gespräch mit ihm, das habe ich jetzt für euch. Einen wunderschönen guten Tag, Professor Dr. Winking. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind.
Ich freue mich auch, Frau.
Herr Dr. Winking, Sie sind ja Neurochirurg am Klinikum Osnabrück und Sie haben sich auf das Thema Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert.
Richtig.
Wie kamen Sie dazu?
Zur Neurochirurgie bin ich gekommen, weil mich das Nervensystem des Menschen interessiert hat. Und da eigentlich vom Gehirn bis in die letzte Ecke der Nerven. Und irgendwann im Rahmen der Ausbildung, der Weiterbildung, ist man dann an den Punkt angekommen, wo möchte man sich noch weiter spezialisieren, die Sache noch weiter vertiefen. Weil das ist so wie in jedem anderen Fach auch mal. Man kann in der Breite stehen, aber dann ist man nirgendwo richtiger Spezialist. Oder man guckt sich ein Thema aus, das ein praktisches Thema ist, die Wirbelsäule, in dem Sinne, dass Wirbelsäulenchirurgie wirklich Handeln, Operieren ist. Und Operieren so eines meiner Passionen auch war, zumindest habe ich das immer so gedacht, kam es dann eben, dass ich mich in Richtung der Wirbelsäule orientiert habe. Nicht? Also das heißt, die anderen Bereiche der Neurochirurgie vernachlässige ich jetzt, manchmal traurig dem nach, aber im Grunde genommen ist es so, dass ein Thema ist, die Wirbelsäule, das so komplex ist, wo man sich jeden Tag wieder neu drum kümmern oder auch neu drum lesen kann und auch entsprechend sich weiterbilden kann, sodass das nie langweilig wird.
Und deshalb gerade ist es auch die Wirbelsäule gewesen,
ja,
weil
genau.
Es so ein komplexes Thema ist.
Genau.
Und bei Neurochirurgie denke ich immer irgendwie an den Kopf.
Ja.
Die Wirbelsäule ist halt, geht dann ja aber bis runter zum Hintern. Gibt es irgendeinen bestimmten Teil der Wirbelsäule, auf das Sie sich dann spezialisieren?
Nein, also vom Grundsatz her ist es erstmal die gesamte Wirbelsäule und dort auch alle Erkrankungen. Das heißt also, das beginnt bei irgendwelchen Fehlbildungen, geht über Tumore, geht über natürlich auch Verschleißerscheinungen oder auch Unfälle, Traumen. Und wenn man die Regionen sieht, ist es sicherlich so, dass das Hauptthema immer die Lendenwirbelsäule ist, weil das sozusagen das ist, was am meisten betroffen ist. Mein besonderes Interesse zusätzlich ist sicherlich die Halswirbelsäule und da so Verschleißerscheinungen oder auch Fehlbildungen, die man behandeln kann.
Verschleißerscheinungen in der Wirbelsäule im Nacken, Was sind das dann für Verschleißerscheinungen?
Ja, so wie man sich das vorstellt, auch an der Lendenwirbelsäule. Das heißt, der Knochen, die Gelenke werden durch die Beanspruchung des Lebens in Mitleidenschaft gezogen. Und so wie es Arthrosen geben kann im Knie, an der Hüfte, gibt es auch Arthrosen im Bereich der Gelenke an der Halswirbelsäule, an der Brustwirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule. Und das ist dann das, was dann vielfach auch zu Beschwerden führt, die dann auch manchmal auch von uns chirurgisch behandelt werden müssen.
Welche Beschwerden sind das dann?
An der Halswirbelsäule sind es Nackenschmerzen, die sich dann meistens fortsetzen in Schmerzen, die auch in die Arme gehen, überwiegend in die Arme und sogar bis zu den Händen reichen können. Es können aber auch, wenn das Rückenmark selbst bedrängt ist, können es auch Beschwerden sein, die dazu führen, dass jemand nicht mehr laufen kann. Weil wenn das Rückenmark bedrängt wird und die funktionierenden Nervenfasern dann nicht mehr arbeiten, ist die Kontrolle über die Beine nicht mehr da. Und das führt dann vielfach dazu, dass man stolpert, dass man nicht mehr richtig laufen kann, dass man unsicher wird beim Gehen und dass man möglicherweise, wenn das sehr weitreichend oder sehr langdauernd ist, sogar bis in den Rollstuhl hineinkommt.
Die Wirbelsäule, die ist ja schon sehr, sehr wichtig. Welche Funktion genau hat sie jetzt?
Erst einmal eine Tragefunktion. Nicht? Also, dass wir aufrecht gehen können, ist in erster Linie natürlich auch ein Verdienst unserer Wirbelsäule. Wobei man natürlich die Wirbelsäule nicht nur oder das System nicht nur allein als das knöcherne Wirbelsäulensystem, die Wirbel an sich sehen darf, sondern da sind natürlich Bänder, da sind Gelenke, da sind Muskeln und all das Ganze führt eben dazu, dass das System funktioniert und dass wir aufrecht gehen können.
Aufgebaut ist sie dann wie? Also wir haben die Halswirbelsäule, wir haben die Lendenwirbelsäule und dazwischen, wie nennt man das?
Das Zwischenstück zwischen Hals und Lendenwirbelsäule ist die Brustwirbelsäule.
Okay.
Also man hat 7 Halswirbel üblicherweise, dann kommen 12 Brustwirbel und an die 12 setzen dann Rippen an. Also der Brustkorb ist dann verbunden auch mit der Brustwirbelsäule. Deswegen ist diese auch weniger beweglich, nicht, weil die Brustwirbelsäule relativ starr ist. Und dann gibt es nochmal 5 Lendenwirbel, die dann anschließen und darunter kommt dann das Kreuzbein, was ja so die Verbindung ist zum Becken. Dass man dann also aufrecht stehen kann, die Beine sozusagen eine Verbindung haben, auch mit dem Hals eben über das Kreuzbein und die Wirbelsäule.
Okay, die Wirbelsäule ist also aufgebaut aus sehr vielen unterschiedlichen Dingen und hilft uns dabei, schön gerade zu stehen und auch schön gerade laufen zu können. Und eine sehr typische Erkrankung bei der Wirbelsäule ist die Spinalkanalstenose. Was genau ist denn das?
Wenn man das auf Deutsch sagt, ist es einfach eine Enge des Wirbelkanals. Das heißt, die Wirbel, es gibt die Wirbelkörper, das ist sozusagen das, was trägt. Und dann gibt es hinter dem Wirbelkörper gibt es einen Kanal, der das Rückenmark beinhaltet. Dort ist das Rückenmark drin. Und dieser Kanal ist einerseits natürlich Schutz von außen gegen Verletzungen, dass sozusagen das Rückenmark nicht irgendwo in Mitleidenschaft gezogen wird. Und in den unteren Bereichen gehen oder in allen Bereichen gehen Nerven ab aus dem Rückenmark und die ziehen dann zu den Armen, zu den Beinen, zum Brustkorb oder auch zu inneren Organen und sorgen dafür, dass das ganze System Mensch funktioniert. Wenn der Kanal eng ist, dann werden möglicherweise Strukturen abgeschnürt. Das heißt, entweder das Rückenmark selbst. Das heißt, es fehlt der Platz. Und abschnüren bedeutet dann, dass Funktionsstörungen auftreten können. Nicht müssen, sondern können. In vielen Fällen äußert sich so eine Enge, so eine Spinalkanalstenose durch Schmerzen. Und das ist sozusagen eines der Leitsymptome, Schmerz. Und dieser Schmerz ist in den meisten Fällen ein Schmerz, der dann nicht rein den Rücken oder den Nacken betrifft, sondern es ist dann in den meisten Fällen ein Schmerz, der auch dann in die Beine oder in die Arme hineinzieht und sich besonders bei Belastung oder Bewegung bemerkbar macht. Das heißt, wenn Menschen gehen und sie merken nach wenigen Metern, es fängt an in den Beinen zu schmerzen und sie gehen weiter und es schmerzt noch stärker und sie müssen stehen bleiben, sich hinsetzen, um sozusagen sich zu erholen. Und können dann wieder für eine gewisse Zeit laufen, dann ist das so ein typisches Zeichen einer Spinalkanalstenose. Man nennt das dann Claudicatio spinalis, also eine Enge des Wirbelkanals.
Und je nachdem, wo diese Verengung dann stattfindet, sind dann auch die unterschiedlichen Schmerzen zufügeln?
Genau, erstens das. Natürlich an der Halswirbelsäule kann es Arme und Beine betreffen. An der Lendenwirbelsäule dann nur noch die Beine, das ist klar. Und je weiter man runterkommt, sozusagen die unteren Abschnitte der Lendenwirbelsäule, da kann eben es sein, dass es nur noch die Rückseite der Beine betrifft, also nur noch speziell die Bereiche, wo auch die entsprechenden abgehenden Nerven die Wirbelsäule oder die Bereiche versorgen.
Und wie geht man dann vor, wenn ein Patient oder eine Patientin genau diese Beschwerden hat? Was wird dann gemacht?
Ja, ich meine, das liegt immer ganz dran, wie stark der Einzelne sich eingeschränkt wird, nicht? Also man muss vom Grundsatz her eine Spinalkanalstenose überhaupt nicht behandeln. Die Behandlung richtet sich nicht nach irgendwelchen Bildern, die dann gemacht sind, die einem dann zeigen, dass da was eng ist, sondern die Behandlung richtet sich ausschließlich nach den Beschwerden. Und wenn jemand leichte Beschwerden hat, dann kann es sein, dass seine Schmerztablette, Ibuprofen oder ähnliches, ausreicht, dass er sagt, okay, damit komme ich hin, das ist für mich genug. Wenn das nicht ausreicht und man sich stärker eingeschränkt fühlt, muss man natürlich überlegen, was sind die nächsten Möglichkeiten, die man hat. Und vielfach ist es so, dass eine Änderung der Körperhaltung schon zu einer Verbesserung führen kann. Wobei es da nicht um das gerade aufrecht stehen, sondern um das leicht nach vorn gebeugte Stehen geht. Weil durch die Beugung nach vorn wird der Durchmesser des Wirbelkanals größer. Und allein das kann schon helfen. Das ist auch der Grund, warum man im Sitzen dann weniger Beschwerden hat als im Stehen. Das sind so die einfachsten Möglichkeiten, um Beschwerden, um Spinalkanalstenose oder Symptome zu bessern. Wenn das nicht reicht, dann muss man sich unter Umständen mal Gedanken machen, ob der Chirurg nicht auch jemand ist, den man da mal anspricht.
Wie kommt es denn eigentlich zu dieser Verengung? Was sind da die Ursachen?
Also vom Grundsatz her kann es eine anlagebedingte Enge geben. Es gibt eine Variationsbreite sozusagen, wie breit oder wie groß der Durchmesser eines Wirbelkanals sein kann. Also es kann sein, dass von der Anlage her schon der Kanal enger ist. Aber das Wichtige ist immer der Verschleiß. Das heißt, im Laufe des Lebens kommt es durch die normalen, natürlichen Bewegungen, die jeder macht, zu Verschleißerscheinungen. Ich sage immer zu meinen Patienten, so wie man äußerlich altert, altert man auch innerlich. Das ist so. Und dieser Verschleiß führt dann eben zu Anbauten, zu Anbauten an die Wirbelgelenke oder auch an die Wirbelkörper. Und das kann ihrerseits oder seinerseits zu der Stenose führen, die dann irgendwann auch Probleme machen kann.
Gibt es denn irgendwas, was man machen kann, um das Ganze zu verhindern oder vorher schon ein bisschen dagegen zu wirken, dass es nicht dazu kommen wird?
Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die sagen, Verschleiß kann man eigentlich nicht vorbeugen. Das ist ein Prozess, ein natürlicher Prozess, der genetisch vordefiniert ist. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Schweregrade, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es gibt nahezu keinen Faktor von außen, der sowas beeinflusst. So nach dem Motto, du hast dich schlecht benommen, du hast deinen Lebenswandel nicht vernünftig gemacht und deswegen hast du jetzt stärkeren Verschleiß. Das ist eigentlich nicht der Fall. Das Einzige, wo man durch Untersuchungen auch nachweisen konnte, dass das einen Bezug hat, ist Rauchen. Das heißt, wer raucht, der muss davon ausgehen, dass er Probleme kriegt, als der, der nicht raucht.
Bei Rauchen muss ich aber eher an die Lunge denken.
Sie wissen, dass Rauchen auch Herzinfarkte erzeugen kann. Und ja, das kommt daher, weil sozusagen die Durchblutung sich verschlechtert. Und die Durchblutung wird eben nicht nur im Herzen oder meinetwegen auch in den Beinen, was ja auch schon mal passieren kann, das Raucherbein, sondern eben auch in Organen wie die Wirbelsäule mit beeinflusst. Auch da gibt es kleine Gefäße. Diese Gefäße, die sozusagen an den Grenzen zur Bandscheibe liegen, die verschließen sich. Dadurch wird die Ernährung der Bandscheibe, die ist nicht durchblutet, die wird eben von solchen Gefäßen aus der Nachbarschaft des Knochens versorgt, wird nicht mehr ausreichend Nährstoffe zugefügt. Und dadurch kommt es zu einem Verschleiß. Und dieser Verschleiß einerseits leitet dann auch die anderen Verschleißerscheinungen, die man dann erkennen kann, die dann zur Stenose führen, mit ein. Und das ist sozusagen eine der Dinge, die nachgewiesen sind. Also Rauchen ist für vieles, aber eben auch für Probleme an der Wirbelsäule mitverantwortlich.
Wir haben gerade auch schon gelernt, dass es eine Verschleißerscheinung ist. Das heißt, es kommt wahrscheinlich dann auch recht häufig vor, oder?
Ja. Also Verschleiß, um das nochmal zu sagen, ist ein natürlicher Prozess.
Ja.
Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 80% der 80-Jährigen teils schwerste Veränderungen und Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule haben. Aber wenn man dann von den Beschwerden, dass sich das anschaut, nur 20% leiden unter Schmerzen. Das heißt, Verschleiß ist nicht gleichzusetzen mit einem Problem, mit Invalidität oder mit auch Schmerzen, sondern einfach ein Prozess, der möglicherweise bei dem einen zu Problemen führen kann, aber nicht führen muss.
Das heißt, so eine Spinalkanalstenose kann auch bei vielen einfach ganz unbemerkt da vor sich gehen.
Völlig richtig.
Sie haben auch gerade schon einmal erwähnt gehabt, dass wenn es dann doch mal schlimmer ist, wenn die Beschwerden dann doch sehr, sehr stark sind, dass dann operiert werden kann. Was genau wird dann da gemacht bei der Operation?
Das liegt ganz dran, wie und wo diese Verschleißerscheinungen sind. Das Ziel ist immer, die Enge, dort wo eben der Platzmangel ist, zu beseitigen. Und das kann im Sinne einer sogenannten, so ein Schlagwort, minimalinvasiven Dekompression, also Erweiterung des Wirbelkanals erfolgen. Das macht man zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule von hinten, vom Rücken aus, wird ein Schnitt gemacht und dann wird das Problemstück der Wirbelsäule aufgesucht und man erweitert dann den Kanal oder auch den Bereich, wo die Nerven austreten. Verschleiß ist aber nicht immer eine symmetrische Geschichte. Das heißt, dass auf beiden Seiten, rechts und links, vorne und hinten, es gleichmäßig abläuft, sondern Verschleiß kann auch nur einseitig oder verstärkt einseitig ablaufen. Und solche Menschen bekommen dann Verbiegungen der Wirbelsäule. Man nennt das Skoliose. Bei diesen Skoliosen reicht es eben dann vielfach nicht aus, nur zu sagen, ich mache den Kanal mal ein bisschen größer, damit die Nerven Platz kriegen, sondern die Verkrümmung muss dann auch begradigt werden. Und das führt dazu, dass man dann zusätzlich in solchen Fällen Versteifungen oder Begradigung und Stabilisierung, Versteifungen der Wirbelsäule mit Schrauben und mit Stäben machen muss, damit sozusagen das Beschwerdebild, was einen ja dann einschränkt, auch wirklich gebessert wird. In solchen Fällen reicht es eben nicht aus, nur so ein bisschen Platz zu schaffen, weil die Verbiegung ihrerseits auch Probleme macht.
Und nach dieser Operation, wie lange muss man dann im Klinikum liegen und was erwartet einen dann?
Sagen wir mal so, der Patient muss ein bisschen Geduld haben. Das ist so eines der wichtigsten Faktoren. Der zweite wichtige Faktor ist, dass man sich Zeit gibt. Das ist also nicht so wie der Werkstattbesuch, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt. Das ist auch so eine Geschichte, die ich dann meinen Patienten gerne erzähle. Man hat ja so das Gefühl, das ist so ein Krankenhaus ist wie so eine Reparaturanstalt. Man geht rein und kommt dann raus und alles ist in Ordnung. Sondern es ist schon so, dass es natürlich auch Heilungszeit braucht. Rekonvaleszenz, wie man das früher mal nannte. Und das bedeutet einerseits, die Wunde muss heilen, ganz banal. Das heißt aber auch die innere Wunde, die Muskeln. Dort, wo man eben auch operieren musste, das Ganze muss verheilen. Und das bedeutet eben schon, dass das Beschwerdebild oder zumindest die Nachwehen des Beschwerdebilds sich noch ein bisschen halten. Man darf vom Grundsatz her, das ist heutzutage eigentlich generell so, am Folgetag oder am gleichen Tag wieder aufstehen und rumlaufen. Man darf, wenn man nach Hause kommt, der stationäre Aufenthalt bei einer minimalinvasiven Operation, der liegt so üblicherweise bei 4-5 Tagen. Wenn man nach Hause kommt, darf man dann vom Grundsatz her erstmal das tun, was man gerne möchte. Man sollte vielleicht mit starken Belastungen zurückhaltend sein. Das, ich denke, ist es selbstredend. Und bei den Stabilisierungen, wenn also da Metall implantiert worden ist, dann ist der Aufenthalt ein bisschen länger. Man muss das natürlich auch so ein bisschen beobachten und kontrollieren, ob das alles richtig sitzt. Und wenn man nach Hause kommt, gilt vom Grundsatz her das Gleiche. Das heißt, man darf sich bewegen, man muss natürlich zurückhaltend sein. Aber das ist in der Anfangszeit mit den Restbeschwerden, mit den Wundschmerzen häufig auch selbstredend. Da hält man sich zurück.
Ist denn dann auch eine Reha angesetzt oder Krankengymnastik oder so etwas in der Art?
Das liegt so ein bisschen daran, wie die Lebensplanung des Einzelnen ist. Nicht? Wenn ich schwer oder schlecht mobil ist, brauche ich möglicherweise starke Unterstützung oder auch einen Anstoß, wie ich was machen kann. Und da ist es sicherlich gut, wenn man eine Reha macht. Es gibt aber sicherlich Menschen, die sportlich und sonst sehr aktiv sind. Da reicht es vielleicht aus, dass man einen Physiotherapeuten aufsucht, der einen so ein bisschen auf die Bahn setzt, der so Übungen mit einem macht, die man dann lernt und fortsetzen kann. Ich denke, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Aber das Wichtige ist, dass jeder sich klar macht, Aktivität nach so einer Geschichte ist besser, als dann sich zurückzuziehen und in den Sessel zu setzen und zu sagen, ich warte erstmal ab, was passiert. Sondern man muss und man soll dann natürlich das als Anstoß nehmen, diese Situation, dass man sogar operiert werden musste, aktiv zu werden.
Damit die Muskeln dann auch wieder ein bisschen in Schwung kommen.
Alles, also nicht nur Muskeln. Ich meine, das Wichtige sind auch Gelenke, nicht? Die Bandstrukturen. Das Ganze ist ja ein Zusammenspiel von einem ganz komplexen System. Das geht ja auch da nicht nur, wenn man an der Lendenwirbelsäule operiert worden ist, geht es ja nicht nur um die Lendenwirbelsäule, sondern es geht um das Gesamtsystem des muskuloskeletalen Systems. Und deswegen ist auch die Reha oder auch die Physiotherapie oder auch das, was man dann später tut, auf den ganzen Körper gerichtet und nicht nur auf das eine kleine Stückchen, wo man da seine Probleme hatte.
Und das auch, wenn es ein minimalinvasiver Eingriff ist, der ja eigentlich nicht ganz so großen Einfluss auf den Körper hat.
Der Vorteil ist, dass man früher und schneller auf den Beinen ist. Aber in der Tiefe, da wo es drum geht, ist das völlig egal, ob man minimalinvasiv oder groß mit langen Schnitten operiert worden ist. In der Tiefe, dort wo die Erweiterung des Kanals erfolgt ist, da ist dasselbe gemacht worden. Aber dadurch, dass man bei dem Zugang die Muskulatur weniger beeinflusst oder auch andere Bandstrukturen weniger beeinflusst, deswegen ist man schneller mobil und kann auch schneller wieder in den Alltag.
Das macht Sinn. Und wie oft wird dann so ein Eingriff am Klinikum gemacht?
Täglich. Wir haben eine alternde Bevölkerung. Und diese alternde Bevölkerung bedeutet, dass eben symptomatische Spinalkanalstenosen immer mehr werden. Das ist zwangsläufig so. Und das Problem einfach ist, es ist ein mechanisches Hindernis. Und in den meisten Fällen, wenn es denn Probleme macht, werden sie das durch Tabletten oder auch durch Physiotherapie langfristig nicht heben können. Es bleibt ein mechanisches Hindernis. Und deswegen ist das unser tägliches Brot, den Menschen zu helfen, dass sie da wieder Lebensqualität kriegen.
Und die Physiotherapie oder Reha, wird das dann auch direkt am Ende oder am Anschluss an den Krankenhausaufenthalt dann verschrieben?
Eigentlich ist es so, dass das nicht unmittelbar erfolgt. Es ist immer so eine gewisse Karenz und das macht auch Sinn, weil gerade wenn man Reha macht, es auch eine Vielzahl von Übungen, von Anwendungen im Wasser gibt und die Wunde soll zu sein. Das heißt also, dass es da nicht Probleme gibt und deswegen ist es vielfach so, dass so eine Woche bis 10 Tage Karenz ist, wo man dann nochmal nach Hause geht. Manch einer mag das auch gerne, wenn er dann mal so aus der Krankenhausluft ein bisschen nach Hause kommt und dann schließt sich das eben an, wenn die Wunde verheilt ist und man sozusagen auch dann wirklich was tun kann.
Und welche Risiken bringt diese OP dann mit sich? Da gibt es ja immer irgendwelche Risiken, die jede OP mitbringt. Jeder Eingriff hat irgendwelche Risiken. Welche ist das bei dieser OP dann genau?
Ja, man muss sich klar machen, es wird in der Nähe der Nerven operiert. Denn das Problem sind die Nerven, wo es so eng ist und die dann Probleme machen. Und von daher kann es zu Verletzungen von Nerven kommen oder eben auch an der Halswirbelsäule zum Rückenmarksverletzungen. Und die können im allerschlimmsten Fall zu einem Querschnitt führen. Das heißt, dass man dann im Rollstuhl sitzt und das kann auch dauerhaft sein. Das sind Dinge, die man nicht unterschätzen darf, auch wenn sie selten sind. Also die Wahrscheinlichkeit, da gibt es große Statistiken drüber, dass sowas passieren kann, ist bei unter 1%. Aber für denjenigen, den es trifft, ist das 1% 100. Das heißt, das sind so die wirklich ausschlaggebenden, wichtigen, auch jedes Mal im Rahmen der Aufklärung dann gesagten Komplikationen. Und das muss der Betroffene, der Patient auch wirklich ernst nehmen.
Aber wie Sie vorhin schon gesagt haben, es wird bei Ihnen am Klinikum einmal täglich so eine Operation durchgeführt. Also Sie sind da auch schon wirklich alle auf dem Laufenden und sind da auch wirklich gut im Training.
Einmal oder mehrmals täglich.
Ja. Da ist man in guten Händen bei Ihnen.
Ich hoffe es.
Und einer dieser Symptome von der Spinalkanalstenose sind ja Rückenschmerzen. Mhm. Ist ja ein sehr gängiges Problem, was Menschen haben.
Also das ist, denke ich, eine ganz wichtige Information für alle und auch eine ganz wichtige Frage. Es gibt Untersuchungen dazu, dass 70% der Bundesbürger, die über 18 Jahre alt sind, mindestens einmal im Jahr Rückenschmerzen haben. Sodass Rückenschmerz erstmal was völlig Normales ist. Vom Rückenschmerz kann man nicht auf das schließen, was die Ursache ist, sondern das kann vielfältig sein. Nur in 15% der Fälle hat ein Rückenschmerz eine wirkliche organische Ursache, in dem Sinne, dass dort eine Spinalkanalstenose ist, ein Tumor sitzt, ein Bandscheibenvorfall sitzt oder was auch sonst. Die anderen über 80% sind Rückenschmerzen, die auch wieder vergehen. Und deswegen sagt man auch, wenn ein Rückenschmerz nur wenige Tage anhält, da muss man sich keine Sorgen machen. Da ist die Maßnahme, die man tun soll, vielleicht was gegen die Schmerzen einzunehmen und ruhig weiter aktiv zu sein. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wer sich dann ins Bett legt und tagelang liegt, der hat keinen Vorteil gegenüber denjenigen, der normal wieder aktiv ist. Das dauert genauso lange. Das heißt, der Rückenschmerz an sich ist ein Symptom für viele Möglichkeiten, aber es ist vom Grundsatz her erstmal nicht was, was einem große Angst machen soll. Wenn Rückenschmerzen aber dann länger anhalten, man sagt zwischen 4 bis 6 Wochen, oder wenn er sich verschlimmert, dann soll man was tun, dann soll man Diagnostik machen, dann soll man schauen, was ist der Grund dafür, um dann auch die spezifische Therapie dafür zu finden.
Welchen Arzt muss man dann aufsuchen? Den Hausarzt, den Orthopäden?
Vom Grundsatz her ist es so, dass die Patienten dann im ersten Mal zum Hausarzt gehen. Der Hausarzt ist sicherlich mit der erfahrenste, weil Rückenschmerz, wie gesagt, eines der Hauptsymptome, Hauptbehandlungen auch in der heutigen Zeit ist. Und der nächste Schritt ist dann der Orthopäde. Wobei meistens dann das der Fall ist, wenn dann nach einer spezifischen Ursache gesucht wird. Und zum Chirurgen, das ist sozusagen der letzte Schritt. Natürlich wird im ersten dann eine konservative Therapie begonnen, um den Rückenschmerz zu bessern. Und wenn das dann nicht ausreichend fruchtet oder wenn man sieht, dass zusätzliche Veränderungen auftreten, Lähmungen oder andere Ausfälle an den Armen oder Beinen zu finden sind, dann ist natürlich auch der Chirurg gefragt, um zu beurteilen, muss man, kann man oder soll man dort chirurgisch oder operativ vorgehen.
Und diese konservative Behandlung, die Sie gerade angesprochen haben, was ist das dann genau?
Ja, das beginnt natürlich mit Medikamenten gegen die Schmerzen. Das ist ja das, was einen sozusagen auch immobil macht und was die Lebensqualität am meisten einschränkt. Das wird unterstützt durch physiotherapeutische Anwendungen oder manualtherapeutische Anwendungen. Das ist ganz abhängig von dem, wo jetzt der Hauptort, das Hauptproblem der Beschwerden ist. Und dann wird ein Programm zusammengestellt, um das Richtige an der richtigen Stelle zu tun. Das kann im schlimmsten Fall konservativ bedeuten, dass Spritzen gegeben werden müssen an den Ort oder dass man Infusionen gibt. Also das richtet sich wirklich danach, wo ist das genau lokalisiert.
Und das weiß der Arzt dann auch.
Da gehe ich fest von aus.
Der verschreibt einem dann das schon das Richtige. Und schadet einem krummes, also man hört es ja auch öfters mal, krummes Sitzen oder sitzt nicht so krumm, das ist schlecht für den Rücken oder auch, dass wenn man sich falsch gebückt hat und dann aufsteht, dass man dann auf einmal Rückenschmerzen hat, stimmt das?
Also sagen wir so, die Rückenschmerzen haben verschiedenste Ursachen. Rückenschmerzen kann durch Überbelastung entstehen, also wenn man eine Arbeit hat, die einen körperlich schwer beansprucht. Das kann dazu führen, dass Rückenschmerzen auftreten. Oder auch, wenn man gar nichts tut, nicht? Wenn man nur da hängt, krummen Rücken auf dem Stuhl macht. Sodass es verschiedenste Ursachen gibt. Und was sicherlich eines der wichtigsten Faktoren ist, Monotonie. Wenig Bewegungen, wenig Dynamik im Körper ist sicherlich eine der großen Gründe, warum wir heutzutage vermehrt darüber klagen. Wir sitzen ja im Grunde genommen den ganzen Tag. Man sitzt beim Mittagessen, man sitzt beim Abendessen, man sitzt auf dem Weg zur Arbeit, wenn man im Auto dahin fährt. Man sitzt am Abend am Computer oder am Fernseher, sodass also die Dynamik, die der Körper braucht, eigentlich heutzutage schon reduziert ist im Vergleich zu, was weiß ich, vor 30, 40 Jahren. Und ich glaube, und da gibt es auch Untersuchungen zu, dass eben diese fehlende Dynamik mit ein Grund sein kann, dass eben vermehrt Rückenschmerzen heutzutage auch geklagt werden.
Also um Rückenschmerzen zu verhindern, ist aktiv sein und sich ein bisschen bewegen.
Absolut.
Gutes Mittel.
Und Sport.
Ja, okay, das hätte ich jetzt unter aktiv sein gefasst. Welche Sportart denken Sie jetzt?
die einem Spaß macht. Also wenn man das übliche Training, ich habe früher Leichtathletik-Leistungssport gemacht, aber es gibt auch Fußball, Handball, Volleyball. Wenn Sie das Training da sehen, das ist ja nicht nur monoton den Ball irgendwo hintreten, sondern das ist ja ein Ganzkörpertraining, dass alle Gelenke, der gesamte Körper aktiviert wird. Und ich glaube, das ist der wichtige Faktor. Und der zweite wichtige Faktor, warum ich sage, das, was einem Spaß macht, das Durchhalten ist das Wichtige, nicht? Also 3 Wochen das zu tun oder nur sporadisch einmal im Monat das zu tun, bringt nicht den Effekt, sondern man muss das regelmäßig machen. Und das ist eben Spaß motiviert.
Also das finden, was einem Spaß macht, was man dann auch gerne Richtig. Macht und auch regelmäßig
genau.
dann
genau.
macht.
Genau.
Egal, ob das jetzt Fußball spielen ist oder eine Runde spazieren gehen. Spazieren gehen würde ich jetzt auch, oder zählt das Spazieren gehen nicht darunter, ne?
Ich denke, das liegt in der Altersgruppe. Also bei Ihnen würde ich sagen, bringt Spazieren gegen nichts, aber bei einem 80-Jährigen würde ich sagen, kann das auch schon ein gutes Training sein.
Ja. Okay. Und auch ein Hexenschuss hört man ja auch öfters mal von.
Ja.
Was ist das genau?
Der andere Begriff dafür ist Lumbago. Das ist der akute plötzliche Rückenschmerz. Und dieser akute plötzliche Rückenschmerz kann wiederum verursacht sein durch verschiedenste Faktoren. Das heißt, ausgelöst sein durch zu wenig Aktivität, durch zu viel Aktivität. In vielen Fällen findet man keine eigentliche Ursache für diesen Hexenschuss. Es ist also nicht so, dass das immer nur dann auftritt, wenn ich mich besonders angestrengt habe, sondern es kann sein, dass man morgens aus dem Bett rauskommt und plötzlich merkt, mein Gott, ich habe da einen Schuss im Rücken. Erstmal nichts Besorgniserregendes. Das fängt erst an. Um das nochmal von eben aufzugreifen, es fängt damit an, wenn es über längere Wochen, über mehrere Wochen Probleme macht oder wenn es immer mehr zunimmt, dann muss man was tun. Da muss man natürlich gucken mit Diagnostik, Kernspintomographie oder was weiß ich, was ist der Grund.
Gibt es auch schon mal irgendeine Überraschung, die Sie während Ihrer Arbeit erlebt haben?
Überraschung gibt es natürlich in dem Sinne, dass man manchmal sehr erfreut ist, zum Beispiel nach einer Operation, wo man so ein bisschen zweifelt, ob das bei starken Veränderungen der gesamten Wirbelsäule und man hat sich für einen bestimmten Bereich entschlossen, operativ tätig zu werden, dass dann die Beschwerden so weit gebessert sind, dass das nicht nur lokal, sondern eben auch die gesamte Wirbelsäule betrifft. Das freut einen immer und das sind natürlich manchmal Überraschungen, mit denen man nicht rechnet.
Sind dann also schöne positive Überraschungen?
Absolut.
Und gibt es auch irgendeine bestimmte Patientin oder irgendeinen bestimmten Patienten, an den Sie da jetzt besonders denken? Jemanden, den Sie deshalb dann nie vergessen werden?
Ja.
Okay, wer ist das gewesen? Beziehungsweise wie sah da so die Geschichte aus?
Das war ein Patient mit einer schweren Skoliose, also einer Verbiegung der Wirbelsäule im Rahmen von so asymmetrischem Verschleiß der Wirbelsäule. Und wo im Grunde genommen man eigentlich ihm hätte sagen müssen, der braucht eine komplett neue Wirbelsäule, was ja natürlich nicht geht. Wo wir uns dann gemeinsam zu einem kleineren Eingriff entschlossen haben. Und dieser Patient war vorher kaum mehr mobil, hat ein paar Schritte tun können und hat mir dann nachher Bilder geschickt, wo er lange Radtouren entlang der Ruhr, das war ein Mensch, der kam aus dem Ruhrgebiet, lange Radtouren an der Ruhr und auch an der Donau gemacht hat und auch Spaziergänge ohne Einschränkung machen konnte, wo ich wirklich gedacht habe, mein Gott, das freut mich auf der einen Seite natürlich, aber man ist auch überrascht, dass dieser Eingriff in dem Ausmaß so viel Positives erreichen konnte.
Der hat mit Ihnen Kontakt gehalten danach?
Viele. Ich kriege regelmäßig E-Mails oder auch zu Weihnachten mal Kärtchen oder auch sonstige Dinge von Menschen, die wirklich froh sind, dass sie wieder aktiv sein können. Das ganze soziale Leben bricht ja dann zusammen. Wenn ich nur noch 50 Meter oder 20 Meter oder 10 Meter gehen kann, wage ich nicht mehr zu einer Feier zu gehen oder mal in die Stadt zu gehen oder Freunde zu besuchen, weil man ja nur sich um seinen Rücken dreht. Also von daher ist es sicherlich so, dass viele durch so eine Maßnahme profitieren, ja.
Wenn man sowas hört, geht man doch dann auch wirklich sehr, sehr gerne zur Arbeit. Weil man weiß, dass man so einen Einfluss hat und Menschen so helfen kann.
Ja, das sagen wir mal so, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Nicht? Es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Fällen, die ganz okay laufen, wo man sich vielleicht mehr versprochen hat. Es gibt auch eine Vielzahl von Patienten, die aufgrund ihres chronischen Schmerzes, also das, was über Jahre dann gegangen ist, dem man nicht mehr helfen kann, wo man dann auch für sich selbst enttäuscht ist, nicht? Wo man sieht, der braucht Hilfe, aber das, was man anbieten kann, das, was möglich ist, reicht nicht aus.
Wie gehen Sie dann damit um?
Also wie geht man damit um? Ich denke mal, in erster Linie erdet einen das. Nicht? Also man muss ja als Chirurg auch vorsichtig sein mit dem, was man tut. In dem Sinne, dass man nicht irgendwann, weil man einen Nagel hat, meint oder einen Hammer hat, dass man überall einen Nagel auch in die Wand schlagen muss. Nicht? Das Problem, was man vielfach eben sieht, dass zu viel gemacht wird, zu viel Chirurgie betrieben wird, zu viel operiert wird und das sicherlich in erster Linie aus guten Gründen, weil man helfen will, weil man was machen will, aber weil man sich selbst überschätzt oder die Möglichkeiten, die man hat, selbst überschätzt. Und das ist das Wichtige, dass man kritisch ist und das hilft einem eben auch bei Erfolgen und Misserfolgen oder wie auch immer. Das hilft einem einzuschätzen, was ist denn machbar, was kann ich erreichen, wo kann ich einem wirklich helfen und wo mache ich nur Chirurgie. Und das sollte man, wenn man es nur der Chirurgie wegen macht, das sollte man dann besser sein lassen.
Also realistisch sein mit dem, was man kann und die Möglichkeiten, die man hat.
Absolut.
Stelle ich mir sehr schwierig vor. Was wollten Sie denn damals als Kind eigentlich machen? Ging es auch schon in die Richtung Medizin und Chirurgie?
Also ich wollte auf alle Fälle immer was mit Menschen machen. Das ist ja auch das, was man viel von Kollegen hört. Für mich war es wichtig, einen Austausch mit Menschen zu haben. Ich wollte nicht nur Papier bearbeiten oder irgendwelche Computer bedienen, irgendwas Abstraktes tun, was sicherlich jetzt ohne zu werten wichtig ist. Aber so von dem, was man für sich selbst sich sucht, ist Kontakt zu Menschen, Austausch mit Menschen, sich damit auseinanderzusetzen natürlich auch, manchmal auch Konflikte zu haben, war für mich so der Antrieb, das so zu suchen.
Und wieso ist es dann die Chirurgie bzw. die Neurochirurgie geworden?
Mein Interesse war, und das schon zu Beginn des Studiums, für Neurologie oder für Neuro, für das Nervensystem. Und auf der anderen Seite meine ich, handwerklich einigermaßen geschickt zu sein. Ich wollte was Handwerkliches machen. Und da war sozusagen die Kombination aus Neuro und was Handwerklichem zu tun war, eigentlich dann die Neurochirurgie. Was dann zusätzlich dazu kam, ist das Interesse an Fragestellungen, an Forschung, an Dingen, die sozusagen dahinter stehen. Dass man also nicht nur der Handwerker ist, der ein Problem löst, sondern eben auch sich forscherisch in dem Neurogebiet bewegt, um zu gucken, dass man vielleicht Fortschritte nicht nur für den einzelnen Patienten, sondern eben auch für den gesamten Fachbereich damit.
Das heißt, auch in der Forschung sind Sie tätig?
Ja, jetzt nicht mehr so intensiv. Wir machen regelmäßig noch klinische Studien, das heißt also Untersuchungen, um bestimmte Therapien zu bewerten, auch neue Therapieformen zu bewerten. Wir haben vor einigen Jahren ja die Robotik mehr oder weniger in unserer Region vorangebracht und haben da auch natürlich einige Untersuchungen zu gemacht. Früher war das sicherlich noch intensiver, aber da braucht man dann nicht eine 60-Stunden-, sondern eine, 80-Stunden-Woche, weil das läuft ja dann immer neben der eigentlichen klinischen Tätigkeit.
Würden Sie denn auch noch mal weiter in die Forschung gehen, wenn es nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen würde?
Ich glaube, dass das für viele Kollegen, natürlich dann im Besonderen natürlich auch für mich, eines der ganz, ganz interessanten Themen ist, sozusagen Fragestellungen zu lösen, Fragen zu beantworten, die man sich natürlich selbst stellt, aber allgemein natürlich auch gestellt werden, weil ich glaube, dass man natürlich auf der einen Seite den Patienten sehen kann und dem zu helfen, aber auf der anderen Seite es eben auch um ein Fach geht, um ein Fachgebiet geht, was dann irgendwo vorangebracht werden soll.
Das ist eigentlich auch schon ein recht guter Übergang gewesen. Mhm. Jetzt zur letzten Frage, die wir allen unseren Gästen hier im Podcast stellen. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patientinnen oder Patienten frei hätten, was wäre das?
Wenn ich die konkrete Situation aktuell sehe, würde ich sagen, dass das mit den Corona-Problematiken jetzt ein ganz schnelles Ende nimmt. Wir haben während der letzten Monate, aber insbesondere natürlich im letzten Jahr gesehen, wie wichtig es ist, dass man, wenn man denn im Krankenhaus liegt und auch dann, wenn man nur minimal invasiv operiert wird, seine Angehörigen Besuch empfangen kann, mit denen sich austauschen kann. Das hilft im Heilungsverlauf, das reduziert Schmerzen, wenn man positiv durch seine Angehörigen so ein bisschen aufgefangen wird. Und das wäre für mich sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist eben, wenn man das allgemein wünscht, dass die Ausstattung, die technischen Möglichkeiten, die auch in der Wirbelsäulenchirurgie gerade existieren, dass man die in den nächsten Jahren ähnlich gut wird ausbauen können im Klinikum, wie wir das auch bisher gehabt haben. Das heißt, auch da natürlich neue Entwicklungen auch schnell und direkt für die Patientenversorgung auch hier in Osnabrück oder im Klinikum möglich sind.
Also da gibt es noch einige, die Sie sich gerne wünschen würden, die aktuell im Klinikum noch nicht möglich sind.
Ja, ich denke, diejenigen, die da zuhören werden, wissen, was ich meine.
Dann drücke ich Ihnen mal die Daumen, dass Sie das bekommen, was auch immer es ist, was Sie jetzt gerade nicht sagen wollen. Und dass diejenigen, die da helfen können, gewillt sind, es zu tun. Und dann Dankeschön, dass Sie hier gewesen sind und mir Ihren Fachbereich so schön erklärt haben. Vielen lieben Dank.
Es hat mir Freude gemacht. Ich hoffe, dass sozusagen diejenigen, die auf der anderen Seite am wo auch immer zuhören, ein bisschen was mitgenommen haben, was Wirbelsäulenerkrankungen und dann natürlich auch die Therapien bedeuten. Und für all diejenigen, die noch weitere Fragen oder Beschwerden oder Probleme haben, die dürfen sich natürlich auch gerne an das Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum wenden. Wir freuen uns drauf.
Alles klar, Professor Dr. Winking. Dankeschön, dass Sie hier gewesen sind.
Vielen Dank auch.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagenturteam von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.